Die Radio Wissen. Update.
Ein umgestürzter Polizeibus, überall zerbrochene Fensterscheiben, kaputte Fassaden. 11 Menschen sind tot. In Istanbul hat es heute wieder einen Terroranschlag gegeben, der dritte in diesem Jahr. Das ist unser Top-Thema im Update. Ich bin Anneke Schäfer.
Update.
Der Provinzgouverneur hat am Anschlagsort in der Istanbuler Altstadt die Fakten zusammengefasst.
8:40 sıralarında.
Gegen 8.40 Uhr ist in Vesneciler eine Autobombe explodiert, als hier gerade Polizeifahrzeuge vorbeifuhren. Durch die Explosion sind 7 Polizisten und 4 Zivilisten ums Leben gekommen. 36 weitere Personen wurden verletzt. Unter ihnen gibt es 3 Schwerverletzte.
Auf der 4-spurigen Straße im dicht bewohnten Altstadtviertel drängte sich gerade der Berufsverkehr, als die Bombe hochging. Das Viertel ist auch bei Touristen beliebt. Hier liegen der große Basar und die Uni. Die Täter sollen die Bombe per Fernzünder ausgelöst haben. Sie war in einem parkenden Wagen versteckt. Fast jeden Monat gibt es zurzeit Anschläge in der Türkei. Nicht mehr nur im Südosten, sondern auch in der Hauptstadt Ankara und in Istanbul. Ein Rückblick.
12. Mai. In der Nähe einer Kaserne bei Istanbul explodiert eine Autobombe, als ein Transporter der Armee vorbeifährt. 8 Menschen werden verletzt. Die verbotene Kurdenpartei PKK bekennt sich dazu. 19. März. 4 Tote bei Selbstmordattacke in einer Einkaufsstraße in Istanbul. Die Opfer kommen aus Israel und dem Iran. Die Regierung macht die Terrororganisation IS verantwortlich. 13. März. 35 Tote bei Anschlag in Ankara. Die PKK-nahe Kurdenorganisation Freiheitsfalken Kurdistans bekennt sich. Februar. 28 Tote bei einem Anschlag auf einen Militärkonvoi in Ankara. Auch hier waren es die Freiheitsfalken Kurdistans. Januar. 12 Tote bei Selbstmordanschlag in der Nähe der Blauen Moschee in Istanbul. Die meisten Opfer sind deutsche Touristen. Der IS soll verantwortlich sein. Oktober 2015. Mehr als 100 Tote bei Doppel-Selbstmordanschlag auf kurdischen Friedensmarsch vor dem Hauptbahnhof in Ankara. Die Regierung beschuldigt den IS.
Wer für den Anschlag heute verantwortlich ist, ist unklar, denn ein Bekenntnis gibt es nicht. Doch viel spricht für das PKK-Umfeld. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan ist sich sicher, berichtet Thomas Bormann aus Istanbul.
Erdogan hatte am Mittag Verletzte des Anschlags in einem Istanbuler Krankenhaus besucht und danach gesagt, es sei nichts Neues, dass die Terrororganisation Anschläge in großen Städten verübe. Mit dem Begriff Terrororganisation bezeichnet die türkische Regierung die PKK. Erdogan betont, der Kampf gegen Terrorismus werde bis zum Ende fortgesetzt, bis zur Apokalypse.
Die Regierung hat eine Nachrichtensperre verhängt. Medien dürfen nur noch Infos weitergeben, die von den Behörden freigegeben wurden. 4 Verdächtige wurden festgenommen. Bundeskanzlerin Angela Merkel reagierte bestürzt auf den Anschlag.
Meine Anteilnahme gilt den Familien der Opfer, den Verletzten und den Traumatisierten. Und deshalb sagen wir von deutscher Seite noch einmal zu, da, wo es um den Kampf gegen den Terrorismus geht, ist Deutschland an der Seite der Türkei.
Nach dem Anschlag jetzt werden wohl noch mehr Leute auf Reisen in die Türkei verzichten. Schon Ende Mai hatte das Tourismusministerium einen Einbruch der Touristen vermeldet, den stärksten seit 1999. Das Auswärtige Amt rät Reisenden in Istanbul, Ankara und anderen Großstädten zu erhöhter Vorsicht. In allen Teilen der Türkei muss grundsätzlich von einer terroristischen Gefährdung ausgegangen werden, schreibt das Auswärtige Amt.
Kein Kommentar. Doch. Meinung.
Im Netz sorgt der Anschlag für heftige Diskussionen. Wolfgang Bauer postet bei Facebook: Gewalt erzeugt immer Gegengewalt. Solange Erdogan seine Politik nicht ändert, wird auch die Anzahl der Anschläge nicht geringer. Wer Gewalt sät, erntet Gewalt. Ari Kester kritisiert die, die Erdogans Schuldzuweisungen an die Kurden glauben. Die meisten waren nie im Osten des Landes, schauen Erdogans TV und behaupten einfach so ohne Hintergrundwissen, dass es Kurden waren. Was ist kaputt mit euch? Asia Akta schreibt: Mein Beileid an die Angehörigen der Anschlagsopfer. Die Täter versuchen wirklich alles, die Menschheit zu spalten. Sogar im Monat des Ramadan gibt es keine Ruhe. User Ramesh R. Nair twittert: Wenn du den Namen einer Stadt bei Twitter als Trend siehst, dann weißt du sofort, sie muss von einem Terroranschlag getroffen worden sein. Und Janis Seiner ist wütend: Im Übrigen wünsche ich allen Bombenlegern und Selbstmordattentätern 50 Jungfrauen im Jenseits. Große, haarige, männliche Jungfrauen.
Was sonst noch wichtig war?
Mehrere deutsche Friedensforscher fordern, dass die Bundesregierung sich mehr für die Bekämpfung von Fluchtursachen einsetzt. Zum Beispiel, indem sie aufhört, Waffen an Saudi-Arabien zu liefern oder an die kurdischen Peschmerga. Die Terroristen vom IS könnten nur politisch bekämpft werden, nicht militärisch. Insgesamt sprachen sich die Friedensforscher gegen militärische Interventionen aus. Margret Johansen von der Uni Hamburg.
Wir warnen davor, die Möglichkeiten einer Einwirkung von außen zu überschätzen. Die Regimewechselkriege in Afghanistan, im Irak und in Libyen sollten eine Lehre sein. Dem Sturz der Potentaten folgten gesellschaftliche Fragmentierung und der Zusammenbruch staatlicher Strukturen.
Für den Bericht haben 5 deutsche Friedensforschungsinstitute zusammengearbeitet. In Polen hat eins der größten Militärmanöver der letzten 25 Jahre angefangen. Der Name des Ganzen ist Anaconda. 31.000 Soldaten aus 22 Ländern machen mit. Die meisten kommen aus den USA. Die Bundeswehr hat etwa 400 Leute geschickt. Russland wertet die NATO-Truppen in der Nähe seiner Grenzen als Bedrohung. Der russische unabhängige Militäranalyst Alexander Golz von der schwedischen Uni Uppsala sieht ein Wettrüsten wie im Kalten Krieg.
Es ist offensichtlich, dass die NATO zu den Szenarien des Kalten Krieges zurückkehrt, nicht im Umfang, aber von der Idee her. Im Prinzip sind alle modernen Militärmanöver auf eine schnelle Einsatzbereitschaft der Truppe ausgerichtet. Anaconda unterscheidet sich von allen anderen nur dadurch, dass die Zahl der Militärangehörigen weitaus bescheidener ist als in den 80er Jahren.
Ein Gericht in Düsseldorf hat eine 14-Jährige verurteilt, weil sie ihren Lehrer auf ihrer Facebook-Seite beleidigt hat. Sie muss jetzt 20 Stunden gemeinnützige Arbeit leisten. Das Mädchen hatte den Post gestanden und sich entschuldigt. Der Lehrer an einer Förderschule hatte die Schülerin angezeigt. Sie hatte ihn heimlich im Klassenraum fotografiert und das Bild auf Facebook veröffentlicht mit dem Zusatz "behinderter Lehrer ever". Die deutsche Eisschnellläuferin Claudia Pechstein ist mit ihrer Klage wegen ihrer Dopingsperre gescheitert. Der Bundesgerichtshof erklärte ihre Klage für unzulässig und bestätigte, dass die Sportschiedsgerichte für solche Fälle zuständig sind und keine zivilen deutschen Gerichte. Pechstein hat gerade für diesen Punkt kein Verständnis.
Jeder Flüchtling, der nach Deutschland kommt, hat Rechtsschutz und wir nicht. Also das ist ein Witz, ein totaler Witz.
Sie will jetzt vor das Bundesverfassungsgericht ziehen. Pechstein wollte 5 Millionen Euro von der Internationalen Eislauforganisation erstreiten. Die hatte Pechstein wegen zu hoher Blutwerte für 2 Jahre gesperrt. Die Sperre ist umstritten. Das Testverfahren wird mittlerweile nicht mehr angewandt. Pechstein sagt, dass ihre hohen Blutwerte erblich bedingt sind. Die deutsche Nationalmannschaft ist mittlerweile in Frankreich angekommen. Freitag geht dort die Fußball-Europameisterschaft los. Die Sportler sind jetzt in Evian am Genfer See. Gleich beginnt ein öffentliches Training. Lukas Podolski reist erst morgen an, weil er Vater geworden ist. Die aktuellen Nationalspieler sind übrigens das schwerste Team bei der EM. 80,3 Kilogramm wiegt jeder im Schnitt.
Was noch wichtig wird.
Bei den Vorwahlen in den USA ist jetzt praktisch klar, Hillary Clinton wird wohl für die Demokraten ins Rennen gehen. Ihre Nominierung gilt schon vor dem heutigen Super Tuesday als sicher. Auch Clinton glaubt fest daran.
Ich werde bei den Wählerstimmen deutlich gewonnen haben und ich werde bei den Delegiertenstimmen deutlich gewonnen haben. Viel mehr als das kann man bei Vorwahlen nicht erreichen.
Gewählt wird heute in Kalifornien und 5 anderen Bundesstaaten. Clintons Rivale Bernie Sanders hat noch nicht aufgegeben. Er hofft, dass er in Kalifornien gewinnt und das zu einem Umdenken in der Partei führt. Denn im direkten Vergleich mit Donald Trump von den Republikanern hat er laut Umfragen bessere Chancen als Clinton. Sanders Wahlkampfhelfer klingen immer noch sehr motiviert.
Yeah, he's awesome. Like, I'm super excited to vote for him.
Und sonst in der Welt?
Ein 20 Jahre alter Student der US-Elite-Uni Stanford ist wegen des sexuellen Missbrauchs einer 23-Jährigen schuldig gesprochen worden und hat vom Gericht 6 Monate Haftstrafe dafür bekommen. Das sorgt in den USA jetzt für Empörung. Die Anklage hatte 6 Jahre Haft gefordert. Mehr als 200.000 Menschen forderten in einer Online-Petition, dass der Richter von seinem Amt enthoben werde. Der 20-Jährige hatte die 23-jährige Frau auf einer Studentenparty kennengelernt. Beide tranken Alkohol. Die Frau wurde bewusstlos. Daraufhin soll der Student sie sexuell missbraucht haben. Augenzeugen alarmierten die Polizei. Der Richter hatte laut CNN das milde Strafmaß unter anderem damit begründet, dass der junge Täter keine Vorstrafen hat und dass eine längere Haftstrafe ernsthafte Folgen für ihn haben könnte. Nach der Tat war der Mann von der Uni geflogen. Bilder des Präsidenten zu beschmieren, das sollte man sich in Burundi gut überlegen. Das haben jetzt die Schüler mehrerer Schulen in dem ostafrikanischen Land zu spüren bekommen. Erst waren über 300 Minderjährige in der Stadt Rusiba zeitweise vom Unterricht suspendiert worden. Anschließend trafen Schüler des Ortes Muramvia. Den 14- bis 17-Jährigen wird vorgeworfen, Bilder von Burundis Präsident Pierre Nkurunziza in Lehrbüchern bekritzelt zu haben. Mitschüler hatten dagegen demonstriert, dass die Beschuldigten festgehalten werden. Um den Protest zu unterbinden, sollen Sicherheitskräfte in die Menge geschossen haben. Zwei Schüler wurden nach Angaben von UNICEF verletzt. Das Kinderhilfswerk kritisierte das Vorgehen der Regierungseinheiten scharf. Das Wort Neger gibt's nicht mehr. Zumindest im Staatlichen Museum für Kunst in Kopenhagen. Der Chef hat die Bezeichnung Neger aus allen Titeln und Beschreibungen von Kunstwerken gestrichen und durch Afrikaner ersetzt. Ein Gemälde etwa trug bisher den Namen Negerkopf. Es wurde umbenannt in Der Kopf des Afrikaners. Für diese Entscheidung bekam das Staatliche Museum für Kunst in Kopenhagen viel Kritik. Ein Museumskollege sagte etwa, wenn wir die Geschichte entfernen, können wir nicht aus der Geschichte lernen. Ein anderer meinte, das Menschenbild, auf das man in den alten Titeln und Beschreibungen von Kunstwerken stoße, könne etwas darüber aussagen, wo man heute stehe und wie weit man gekommen sei.
Wissensnachrichten. Pferde sind ja ziemlich starke Tiere, aber trotzdem gibt es Fische, die sie fertig machen können. Darüber gab es auch einen alten Bericht aus dem Jahr 1800, dem hat aber niemand so richtig geglaubt. Zu Unrecht. Wiebke Lehnhoff aus den Wissensnachrichten ist jetzt hier. Was war das denn für ein Bericht und warum hat ihm niemand geglaubt?
Also der Bericht kommt von dem berühmten Naturforscher Alexander von Humboldt. Der hat ja unheimlich viel entdeckt und rausgefunden, vor allem, weil er sehr viel gereist ist damals in Ecken der Welt, die wenig oder gar nicht erforscht waren. Im März des Jahres 1800 war er dann am Amazonas und da gab es Zitteraale, die er untersuchen wollte. Da hat er ein paar Fischer gebeten, dass sie ihm doch ein paar Zitteraale aus einem Wasserloch fangen sollen.
Was sind das überhaupt für Tiere?
Das sind so schlangenähnliche braungraue Fische, die in Südamerika leben, fast 3 Meter lang werden und Stromstöße verteilen können. Und Humboldt schreibt, weil die Fischer damals Angst vor den Stromschlägen hatten, da haben sie Pferde und Maultiere in das Wasserloch getrieben und die sind dann von den Zitteraalen angegriffen worden mit Stromstößen.
Und wie soll das ausgesehen haben? Wie beschreibt er das?
Also er sagt, dass zum Beispiel ein 1,60 Meter langer Zitteraal aus dem Wasser hochgesprungen ist, sich an den Bauch eines Pferdes gepresst hat und ihm so einen Stromstoß verpasst hat. Und dadurch seien dann innerhalb von 5 Minuten 2 Pferde ertrunken und andere auch zusammengebrochen.
Ganz schön viel Power dafür, dass die Zitteraale ja doch eine Ecke kleiner sind als Pferde oder Menschen.
Ja, das hat die Leute damals auch etwas irritiert an der Geschichte. Und seitdem hatte auch niemand mehr solches Verhalten von Zitteraalen berichtet. Und da dachten viele dann wohl, naja,
an Seemannsgarn haben sie da wohl gedacht. Ja. Aber stimmte doch, oder wie?
Ja, das sagt der US-Forscher Kenneth Catania, der schon lange Zitteraale untersucht. Und der hat welche mit einem Kescher von einem Aquarium ins andere getragen. Und da hätten die Tiere den Kescher attackiert, sich am Griff hochgewunden und wie wild Stromstöße verteilt, weil der Keschergriff metallisch war.
Und wie machen die das genau?
Also die Zitteraale haben ein stromerzeugendes Organ, den Elektroplax. Damit ist ihr ganzer Körper besetzt. Am Kopf liegt der Pluspol und der Minuspol ist hinten. Und weil andere Lebewesen meist Strom leiten, können sie so eben angegriffen werden. Unter Wasser, aber die Zitteraale können auch hochspringen, sagt Catania. Und direkt vom Kinn den Stromschlag ins Angriffsziel reinleiten. Und dann läuft der Strom durch den Körper des Opfers wieder ins Wasser rein, in den Schwanz des Zitteraals. Und so schließt sich dann der Stromkreis. Und dadurch können die Tiere dann Stromschläge mit bis zu 800 Volt austeilen und sich auch eben gegen große Tiere verteidigen.
Ziemlich verrückte Methode. Kommen wir von Stromstößen zu Musik, und zwar Musik in der Milchstraße.
Ja, da haben Astrophysiker der Uni Birmingham jetzt Klänge aufgenommen, die ein bisschen hallig, verzerrt und irgendwie elektrisch klingen. Aber echte Töne gibt es im Universum eigentlich nicht, denn in dem luftleeren Raum ohne Partikel, da können Schallwellen gar nicht weitergetragen werden. Deshalb haben die Wissenschaftler sich auch ein anderes Klanginstrument gesucht, nämlich Licht bzw. Wärme.
Und wie passt das dann zusammen?
Also in dem untersuchten Abschnitt der Milchstraße hat sich bei einigen Sternen die Helligkeit verändert. Und dabei ist ein warmer Luftstrom entstanden und der produziert dann akustische Schwingungen, die man messen kann. Das hört sich dann so an.
Und zum Schluss hast du uns noch eine alkoholische Meldung mitgebracht.
Ja, und zwar geht es um Weingläser, genauer gesagt um die ganz großen, die in letzter Zeit so in sind. Das soll ja mehr Aroma geben, aber offenbar führen die großen Gläser auch dazu, dass wir mehr trinken. Das haben jedenfalls britische Ärzte in einem Lokal in Cambridge beobachtet. Da haben die Besitzer mehrere Monate lang alle 2 Wochen die Größe der Weingläser verändert. Die Menge des Weins darin ist aber gleich geblieben. Und am Ende kam raus, in den Wochen mit den großen Gläsern, da wurde täglich im Schnitt fast 10% mehr Wein bestellt als an den Tagen mit normalen Gläsern. Und das könnte daran liegen, dass uns der Wein in großen Gläsern einfach weniger vorkommt und wir deshalb dann schneller trinken und auch mehr bestellen.
Gut, danke, Wiebke.
Wetter.
Der Abend und die Nacht bringen stellenweise kräftige Schauer und Gewitter, vor allem im Süden von Deutschland. Nachts sinken die Temperaturen auf 16 bis 8 Grad. Auch morgen sind für den Westen und Süden Schauer und Gewitter angekündigt, zum Teil mit Starkregen und Hagel. Besser sieht's im Norden und Osten aus, da ist es oft sonnig. Die Temperaturen klettern auf 18 bis 29 Grad.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr und als Podcast auf dradiowissen.de.